Wohnsinn und Raumglück.
Dein Podcast für Wohn- und Architekturpsychologie.
Wir sind Erika Miro aus Hamburg
und Martina Püringer aus Wien.
Expertinnen der Wohn- und Architekturpsychologie.
Und sprechen mit interessanten Gästen über die Entwicklung von human hochqualitativen Räumen.
Du erfährst, wie sich Räume auf dein Fühlen, Denken und Verhalten auswirken.
Und wie es möglich ist, eine gesunde und positive Raumwirkung zu erzielen. Wir freuen uns, dass du heute dabei bist.
Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, herzlich willkommen bei Wohnsinn und Raumglück.
Servus an dich, liebe Erika, und an dich, liebe Zuhörerinnen. Wir sind wieder da mit Wohnsinn und Raumglück. Und heute, liebe Erika, sind wir in Hamburg, richtig?
Ganz genau. Wir haben heute ein bisschen Hamburg-lastiges Thema und eine Gästin aus Hamburg da. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir Frau Sibylle Vogelsang von der Lawertz-Stiftung bei uns haben. Ich habe sie kennengelernt über die Lawertz-Stiftung und tolle Veranstaltungen, die sie da gemacht haben. Also herzlich willkommen und guten Tag, liebe Frau Vogelsang.
Ja, hallo und moin auch von mir. Vielen Dank für die Einladung.
Herzlich willkommen, liebe Frau Vogelsang, und danke für Ihre Zeit heute. Wir haben ja in diesem Podcast bereits mehrfach über Gemeinschaftswohnprojekte gesprochen, etwa das bekannte und von Arte gefilmte Wohnprojekt Wien. Und im Zusammenhang mit alternativen Wohnprojekten erwähnten wir bereits mehrfach den Dachverband Weiter Wohnen, der in meiner Heimat Vorarlberg angesiedelt ist. Und in diesem Zusammenhang auch eine klare Empfehlung. Und heute sind wir zum Thema Wohngemeinschaften thematisch in Hamburg gelandet und ich freue mich sehr auf dieses gemeinsame Gespräch.
Frau Vogelsang, Sie waren mit Stadt- und Regionalökonomie beschäftigt, mit baukultureller Bildung, mit Stadtforschung, Projektentwicklung und arbeiten in der Lawertz-Stiftung in der Baubetreuung für Wohngemeinschaftsprojekte. Das ist ja genau das Thema, um das es hier heute gehen soll, Wohngemeinschaftsprojekte. Sagen Sie doch mal, haben wir was vergessen? Möchten Sie noch etwas ergänzen?
Das ist schon richtig. Ergänzen möchte ich auch nicht, aber vielleicht noch etwas gewichten. Also all diese Themen, die Sie genannt haben, die haben mich zwischen Studium und heute interessiert und beschäftigt. Aber der Schwerpunkt liegt wirklich seit einigen Jahren eben deutlich ganz klar auf der Baubetreuung für Baugemeinschaften und soziale Träger.
Frau Vogelsang, würden Sie uns die Lawertz-Stiftung kurz vorstellen, also sprich für welche Werte sie auch steht und was sie alles macht und vor allem welche Arbeitsbereiche und in welchem Arbeitsbereich Sie genau tätig sind?
Ja, sehr gerne. Die Lawertz-Stiftung, die gibt es schon seit 40 Jahren. Also 1986 wurde die Stiftung gegründet, tatsächlich auch von der Stadt Hamburg selbst initiiert. Die Gründung stand damals im engen Zusammenhang mit den damaligen Hausbesetzungen in Hamburg. Vielleicht erinnert sich jemand. Stichwort Hafenstraße. Und das war ja auch eine Zeit hoher Arbeitslosigkeit, auch unter Jugendlichen. Große Wohnungsnot, leider auch durchaus wie heute noch. Vernachlässigte Altbauviertel im Zentrum. Und die Lawertz-Stiftung hat dann nicht in der Hafenstraße, aber in anderen Projekten mit den Menschen als alternative Sanierungsträgerin die Sanierung der Häuser in Selbsthilfe organisiert und die Sicherung auch des Wohnrechts dann für die Beteiligten. Und Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, das ist auch heute immer noch ein wichtiger Aspekt unseres Selbstverständnisses. Schon damals ging es natürlich auch um gesellschaftlichen Zusammenhalt, alternative Wege für soziale Probleme. Und daraus ist auch der Satz abgeleitet, den man heute am Lawertz-Haus noch sehen kann. Innovativ für das Gemeinwohl. Also das sind auch die Werte sozusagen Demokratie, Vielfalt, Gemeinwohl, für die wir bis heute stehen. Ich bin ja, wie Sie schon gesagt haben, im Bereich Projektentwicklung und Baubetreuung tätig. Aber außerdem gibt es in der Stiftung noch die Arbeitsbereiche soziale Stadtentwicklung, Demokratieförderung, dann den Bereich Beratung, Evaluation, Wissenstransfer und die Lawertz-Akademie. Also in der Akademie werden Projekte des Lernens und der persönlichen beruflichen Weiterentwicklung gebündelt. Zum Beispiel auch jetzt seit kurzem die HEI, die Hamburger Existenzgründungsinitiative, die ist dort auch angesiedelt.
Cool, die kenne ich. Da habe ich, als ich mich selbstständig machte, damals tatsächlich mich beraten lassen. Also das war schon sehr interessant. Und ich bin da wirklich ein bisschen stolz als Hamburgerin, was die Stadt Hamburg da so auch auf die Beine stellt. Also das finde ich schon wirklich gut. Und ich habe sie ja besucht unten am Hafen in ihren Gebäuden. Die sind ja auch nicht ganz neu. Das ist ja auch ein altes und saniertes Gebäude.
Ja, das ist also tatsächlich unser Namensgeber, also Johann Daniel Labitz. Das war ein Textilfabrikant und zu diesem Gelände, was er da hatte, gehörte auch dieses Haus und das wurde dann im Zuge der Gründung der Stiftung eben saniert und es ist schon ein sehr altes Haus.
Ja, genau. Und es ist sehr schön gemacht. Martina, wenn du mal in Hamburg bist und wir machen sozusagen eine Hamburg-Besichtigung, dann fahren wir da mal hin, weil es eben auch direkt an der Elbe ist. Und ich weiß ja, du hast eine schöne Erinnerung an die Elbe, als du mal hier
Ja,
warst.
sehr
Genau.
gerne. Können wir gerne machen, Erika.
Gut. Okay, Frau Vogelsang, Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass es für Gemeinschaftsprojekte gleich welcher Art immer eine Baubetreuung geben sollte oder muss. Und welche Aufgaben übernimmt die Baubetreuung? Wann schalten Sie sich ein und was sind eigentlich die Erwartungen?
Also zumindest für Baugemeinschaftsprojekte oder Baugemeinschaften, die sich auf städtische Grundstücke bewerben, braucht es eine Baubetreuung und ist die Beauftragung eben Pflicht. Und das ist auch gut und richtig so, denn in einer Baugemeinschaft schließen sich ja Menschen privat zusammen, um gemeinsam viel Geld in die Planung und Umsetzung eines solchen Projekts zu investieren. Und die Baubetreuung ist dafür da, diese Baugemeinschaft aus privaten Mitgliedern zu vertreten, zu beraten und wichtige Bauherrenaufgaben zu übernehmen. Wer Menschen kennt, die schon mal ein Haus gebaut oder umgebaut haben, der hat eine Vorstellung davon, wie viele Aufgaben man als Bauherrin bewältigen muss und wie zeitaufwendig das ist, ein solches Projekt eben voranzutreiben und wichtige Themen, vor allem auch Kosten und Finanzierung, im Blick zu behalten. Die wichtigste Aufgabe ist für uns wirklich die Kostenverfolgung und die Erstellung eines tragfähigen Finanzierungskonzepts, Liquiditätssteuerung und wir wickeln auch den Gesamtzahlungsverkehr treuhänderisch für die Baugemeinschaften ab, führen ein Konto für die Gruppen und deswegen sprechen wir insgesamt von wirtschaftlicher Baubetreuung. Die Baubetreuung strukturiert aber auch wirklich diesen Prozess und vertritt eben die Baugemeinschaft gegenüber Architekten und weiteren Planern, Behörden und den Firmen und hilft natürlich auch intern, Entscheidungen vorzubereiten und unterstützt bei der internen Organisation.
Intern Entscheidungen auch vorzubereiten. Da komme ich jetzt gleich zu einem Thema von den Gemeinschaftswohnprojekten, die wir bislang im Podcast vorgestellt und besprochen haben. Da war stets ein Knackpunkt das Thema der Partizipation der Bewohner. Das haben Sie schon erwähnt, wenn viele Menschen eben mitsprechen, dann ist das zeitaufwendiger natürlich und es benötigt eine professionelle Koordination. Wie sind Ihre Erfahrungen in diesem Bereich und wie wird es bei den Projekten der Lawetz-Stiftung organisiert?
Man kann es konzentrieren darauf, dass man Partizipation und gemeinsame Planung in einer Gruppe erfordern vor allem gute Kommunikation, gute Vorbereitung und klare Entscheidungsstrukturen, aber auch. Eine Baugemeinschaft muss ja im Laufe des Prozesses ganz viele Entscheidungen treffen. Das passiert zu den wichtigsten Themen in der gesamten Gruppe, also im Plenum. Aber Entscheidungen werden auch in Arbeitsgruppen vorbereitet. Zumindest in unseren Projekten gibt es zu verschiedenen Themen immer auch Arbeitsgruppen, wo sich einzelne Mitglieder, also nach Interesse oder persönlichen Ressourcen und Kompetenzen eben einbringen können. Davon profitiert dann auch die gesamte Gruppe, zum Beispiel Architektur, Freiraum, Gestaltung, Haustechnik und so weiter.
Wenn Sie sagen, es wird von Arbeitsgruppen vorbereitet und wenn es dann zur Entscheidungsfindung kommt, wie werden diese Entscheidungen dann gefällt? Ist das soziokratisch oder demokratisch?
Das ist unterschiedlich in den Gruppen, aber im Grunde kann man sagen, meistens sind es Diskussionen. Man will eigentlich auf einen Konsens hinaus. Also das machen die meisten Gruppen eigentlich so, dass man jetzt nicht sagt, oh, 49% der Leute sind eigentlich dagegen und 51 dafür. Das ist eigentlich nie das Ziel, ne? Also man diskutiert schon, sodass für alle das nachvollziehbar wird und in der Regel auch alle dann vielleicht ein bisschen als Kompromiss auch mal eine Entscheidung mittragen und sich was anderes gewünscht hätten, aber dennoch dabei sind und für diese Entscheidung auch stehen.
Organisieren diese Gruppen das selber oder sind sie auch organisatorisch beteiligt?
Das sind wir auf jeden Fall. Also diese Arbeitsgruppentreffen zum Thema Architektur, Freiraumplanung und so weiter, da sind wir und auch die Architekten oder jeweiligen Planer eben dabei. Und die bereiten ja auch die Grundlagen für die Entscheidungsfindung vor, ne? Also die Entscheidungsvorlagen. Und dann gibt es auch Diskussionen und Gespräche, um eben Rückfragen oder andere Aspekte und Varianten zu besprechen. Und die Entscheidung trifft dann aber natürlich wieder die Gruppe. Und in unseren Projekten treffen sich die Gruppen aber immer auch noch selbst organisiert und diskutieren bestimmte Themen ohne die Baubetreuung und die Planer. Wir haben damit wirklich gute Erfahrungen gemacht und finden das wichtig. Die Gruppe wird nämlich aktiv und wächst auch in diese Selbstorganisation eben hinein und es findet auch echte Partizipation und Verantwortungsübernahme statt. Das braucht es ja auch für die spätere Wohnphase, wo dann Planer oder auch wir gar nicht dabei sind.
Nehmen wir mal so eine Projektgruppe. Also persönliche Wünsche, da geht es um Bauland, da geht es um Flächenverbrauch, Nachhaltigkeit, Budget und solche Themen. Was kommt dann Ihrer Erfahrung nach in den Bauprojekten auch immer oder in den Wohnprojektgruppen auch immer mal vor, wo es sozusagen um die psychologischen oder die sozialen Bedingungen geht? Zum Beispiel, ich möchte, dass niemand hier in meine Wohnung hineinschauen kann oder ich möchte einfach eine gute Bedingung, gute Atmosphäre mit meinen Nachbarn oder irgendwie sowas. Also diese psychologischen Aspekte. Was sind da Ihre Erfahrungen? Also, dass das sozusagen vielleicht vorher schon intern geklärt wurde und Sie sind dann sozusagen fertig, und brauchen jetzt Ihre Unterstützung.
Das auf keinen Fall. Es gibt vielleicht eine kleine Kerngruppe, die sich dann auch schon besser kennt. Das kommt vor, muss aber auch nicht so sein. Es kann auch sein, dass die Leute sich erst über das Thema irgendwie kennenlernen und zusammenbauen wollen. Also im Grunde wächst die Baugemeinschaft, was das Gemeinschaftliche angeht, mindestens weiter, wenn nicht überhaupt hinein in dieser engen Zusammenarbeit aus Planung und gemeinsam Bauen, ne? Aber ich habe Ihre Frage auch ein bisschen in die Richtung verstanden, also welche Voraussetzungen sozusagen die Mitglieder mitbringen müssen für ein solches Projekt. Und das ist natürlich tatsächlich, die müssen Lust auf diese Gemeinschaft haben und auch offen für diesen Prozess und die Menschen sein, die sich daran beteiligen. Und es braucht auf jeden Fall Kompromissbereitschaft und Toleranz, da ja nicht immer alle Wünsche unbedingt erfüllbar sind, die man individuell hat oder auch als Gruppe gemeinsam. Deswegen ist es auch wichtig, die Erwartungshaltung vorher zu klären.
Ja, weil es ja auch nicht so schnell geht. Es ist ja nicht so, die Gruppe findet sich und dann hat man das gleich alles und jetzt startet man durch. Und das wissen wir eben auch aus unterschiedlichen Wohnprojekten. Es gibt ja zwischendurch dann auch Konflikte. Die entstehen ja häufig auch erst in der Entwicklung. Wie gehen Sie denn in solchen Fällen? Haben Sie da irgendwie eine Methode oder entwickelt sich das selbst?
Dass man mitkriegt, dass vielleicht Konflikte sich verhärten. Verhärten ist eigentlich schon ein Sonderfall, weil die Gruppen eben in der gemeinsamen Diskussion relativ schnell auch erproben, sozusagen, wie funktioniert die Gemeinschaft und das Diskutieren zu bestimmten Themen. Es wird eben nicht mit der Brechstange gemacht, sondern es werden Argumente ausgetauscht und abgewogen und das eben die Voraussetzung, die ich genannt habe, eine gewisse Kompromissfähigkeit und Toleranz, die bringt schon jeder mit oder merkt auch, dass es einfach nötig ist, ne? Wenn Leute da merken, oh nee, ich will das, was ich will und sonst bin ich nicht dabei, dann merken die auch frühzeitig, bevor sie eigentlich dann mitmachen, dass das vielleicht nichts für sie ist. Es gibt bestimmt auch mal, aber das haben wir eigentlich relativ selten, dass sich Konflikte wirklich sehr stark verhärten, sodass man eigentlich dann auch nochmal eine externe Konfliktmediation oder sowas braucht. Und in den Fällen, da geben wir schon Empfehlungen, das machen wir eigentlich auch nicht selber, aber wir sind vernetzt und können dann Hinweise geben zu einer Mediation, die vielleicht auch nochmal als weitere Instanz dazukommt und vermittelt.
Schöne Antwort, vielen Dank.
Ja, es ist interessant. Ich muss ein bisschen schmunzeln, Erika, weil wenn wir über Gemeinschaftswohnprojekte sprechen, dann merkt man immer, es wurmt so richtig und das Interesse ist sehr groß. Also auch finde ich von deiner Seite, Erika, man spürt
Ja,
das
klar.
richtig im
Ja,
Gespräch.
ja.
Und es ist natürlich immer diese Frage in einem Gemeinschaftswohnprojekt, das haben wir ja schon ganz oft diskutiert, diese Balance zwischen Privatsphäre und kollektiver Verantwortung auch, ja. Sie helfen auch, welche Finanzierungsmodelle, dass es da geben soll und so. Und wenn jetzt diese Gruppen zusammenwachsen und auch Freundschaften entstehen und so eine gemeinsame Vision, damit das Ganze nicht am Geld scheitert, ja, gibt es verschiedene Modelle der Finanzierung. Wie geht denn ein Projekt der Lawitz-Stiftung ökonomisch?
Man muss sagen, ökonomisch muss das Projekt immer von der Gruppe getragen werden, also von der gesamten Gruppe gemeinsam. Deswegen ist für uns das Thema Kosten und Finanzierung ein ganz zentrales Thema in der Baubetreuung. Wir beraten die Baugemeinschaften dazu, aber auch zu Fördermöglichkeiten und möglichen Rechtsformen, ne? Das fängt am Anfang tatsächlich auch mit der Frage nach den Einkommen der Mitglieder ab oder nach den Einkommensgrenzen, ob sie die vielleicht einhalten der Wohnraumförderung, weil sie dann nämlich auch ein gefördertes Projekt machen können. Und auch die Frage nach den Eigenmitteln, ob die vorhanden sind. Denn egal in welcher Rechtsform eine Baugemeinschaft ihr Projekt realisieren möchte, Eigenanteile oder auch Eigenkapital ist ja immer erforderlich. Und das muss in der Regel auch jeder Einzelne mitbringen. Wenn das nicht da ist oder zu wenig da ist, dann muss darüber auch gesprochen werden frühzeitig. Und dann finden sich vielleicht auch solidarische Lösungen oder es gibt die Möglichkeit einer Förderung, zum Beispiel KfW-Förderung für Genossenschaftsanteile. Aber das muss eben eben frühzeitig geklärt werden. Und in einem Eigentumsprojekt funktioniert die Finanzierung so, dass jeder einzelne Haushalt quasi die Finanzierung aufstellen muss. Die finanzieren zwar alle bei einer Bank, aber jeder Einzelne ist sozusagen für die Finanzierung seines Anteils verantwortlich. Und da schauen wir auch drauf, dass das natürlich dann gegeben ist. Bereiten das vor, machen auch so Bonitätschecks am Anfang mit den Leuten, damit die eine Vorstellung kriegen, ganz grob noch bevor die Bank dann dabei ist, wie kann das funktionieren. Und generell ist aber auch wichtig, dass man frühzeitig die finanziellen Grenzen in so einem Projekt auch deutlich macht, damit das eben auch bei der Planung und Entscheidungen, die nachher die Gruppe gemeinsam trifft, berücksichtigt werden kann, ne? Also nicht, also man irgendwann auch sagt, wir können nicht alles realisieren und wir wollen ja auch nicht, dass Leute im Prozess auf einmal merken, oh, ich bin jetzt an der Grenze und deswegen muss ich dann aussteigen. Also das wäre ja fatal und deswegen ist sowas frühzeitig zu klären ganz, ganz zentral natürlich. Es müssen aber auch immer Reserven eingeplant werden. Also das ist auch wichtig, ne?
Ah ja, Martina, du hast völlig recht mit deiner Einschätzung. Also erstmal bin ich eine begeisterte Hamburgerin sowieso. Ich finde einfach, gemeinsam geht alles irgendwie viel besser, ja. Wir zwei machen auch den Podcast zusammen, als wenn jede von uns das alleine machte. Also das finde ich einfach wirklich sehr, sehr schön. Wir hatten eben schon gesagt, da gibt es ja sozusagen einmal den Bereich Eigentum und dann gibt es ja aber auch noch weitere. Können Sie die noch mal vorstellen?
Genau, also es gibt unterschiedliche Eigentums- und Rechtsformen. Welche Form die Gruppe wählt, das hat viel mit den Finanzierungsmöglichkeiten zu tun. Das hatte ich eben schon so angedeutet. Aber auch dem Wunsch, ob man eher individuelles Eigentum später an der Wohnung auch haben möchte oder die Gruppe wirklich gemeinschaftliches Eigentum an diesem Haus behalten möchte. Für das gemeinschaftliche Eigentum ist das häufigste Modell eigentlich die Genossenschaft. Bei einer Genossenschaft wird entweder eine neue Kleingenossenschaft gegründet, nur für das Projekt, oder die Gruppe schließt sich einer Bestandsgenossenschaft an. Genossenschaftsähnlich ist außerdem das Modell des Mietshäusersyndikats, kurz MHS. Das Mietshäusersyndikatsmodell, das ist rechtlich eine GmbH, der das Haus gehört, aber das ist so abgesichert, dass eben kein Verkauf oder keine individuelle Privatisierung möglich ist. Und deswegen ist das in Hamburg auch anerkannt als genossenschaftsähnlich und auch förderfähig. Das Eigentumsmodell, da ist es eben so, dass die Baugemeinschaft sich in der Planungs- und Bauphase in der Regel als GbR zusammenschließt. Und dann später in der Wohnphase eine Wohnungseigentümergemeinschaft tatsächlich ist, nach Wohnungseigentumsgesetz. Das sind so die gängigsten Rechtsformen, in denen die Projekte realisiert werden.
Und wenn Sie jetzt auf Grundstückssuche sind für ein Gemeinschaftsprojekt in Hamburg oder in Umgebung, gibt es dafür bestimmte Voraussetzungen an den Ort? Und wenn ja, welche wären das?
Viele Baugemeinschaften wollen gerne in urbanen, zentraleren Lagen bauen. Da gibt es natürlich in Hamburg nicht mehr so viele Möglichkeiten. Es wäre schön, wenn die Stadt Hamburg trotzdem auch immer wieder schaut, inwieweit dort was möglich ist. Also Grundstücke auch in zentraleren Gebieten. Aber ansonsten ist natürlich grundsätzlich das Grundstückdasein eine entscheidende Voraussetzung für Baugemeinschaften. Und die Stadt, die reserviert in städtischen Entwicklungsgebieten immer 20% für Baugemeinschaft. Das ist eben auch eine Voraussetzung.
Gibt es eigentlich auch Projekte im Bestand, wo eine Substanz umgenutzt wird? Da gibt es ein Bauwerk, das ist leer oder es wird jetzt leer und es wird umgenutzt für so ein Projekt?
Das gibt es und es gibt immer wieder auch den Wunsch, sowas zu machen. Aber man muss sagen, dass es nicht ganz so einfach ist, weil es sich im Vorhinein schwerer zu planen lässt. Und auch je nachdem, wenn es aus dem privaten Eigentum kommt, dann ist es eigentlich sehr schwer oder kaum möglich, weil private Eigentümer eigentlich nicht so eine Vorlaufphase in so einem Projekt anbieten. Also in eine Zeit, in der die Baugemeinschaft sich eigentlich erst formieren kann und auch erstmal die Planung vorantreiben kann, um zu wissen, okay, welche Wohnungen oder was entsteht hier, wie viel Fläche, zu welchen Kosten und wer kann das dann wie mitfinanzieren und überhaupt beteiligt. Diese Vorlaufphase, die fehlt dann meistens und das ist in der Regel nur bei städtischen Grundstücken der Fall, die eben wirklich dafür ausgelegt sind, dass sie sich an Baugemeinschaften richten sollen. Ja, und außerdem die Umbaukosten, das ist auch nicht so einfach zu kalkulieren, aber durchaus, also das gibt es, immer wieder Versuche. Es gibt den Gröninger Hof, ein genossenschaftliches, großes Projekt in Hamburg, was wir auch begleiten, die ja ein großes ehemaliges Parkhaus sogar umbauen wollen.
Genau.
Also wirklich ein tolles Projekt. Jetzt hat es aus Gründen der Altsubstanz nicht geklappt, dass sehr viel von dem Parkhaus erhalten bleiben kann. Aber dennoch, das sind natürlich auch immer wieder Ideen, in dem Bereich was zu machen.
Das ist ja auch über die Grenzen von Hamburg bekannt, dieses Projekt Gröninger Hof. Also das Projekt besteht aber. Das heißt, es geht jetzt nur darum, sozusagen den Ort irgendwie mit dem, was noch vorhanden ist, zu nutzen und das, was nicht mehr geht, wird dann neu gemacht, oder?
Das Projekt, das steht und die sind auch schon im Bau. Das läuft und ist auch wirklich ein ganz tolles Projekt. Also da könnte man jetzt lange drüber erzählen. Da würde ich am
Ja.
besten die Homepage des Projekts Gröninger Hof empfehlen, da mal weiter zu schauen. Da sieht man interessante Visualisierungen, Ansichten und vielleicht Gewerbeflächen gibt es da noch. Da kann man sich bestimmt auch noch beteiligen. Vielleicht sind auch noch ein paar Wohnungen zu vergeben.
Ja,
Ist auch
toll.
ein gefördertes Projekt.
Und das begleiten Sie auch, ne? Sie als
Das begleiten wir
Ladenstiftung.
allerdings tatsächlich in Sonderfall mit einem eingeschränkten Umfang an Baubetreuung. Das hat sich einfach aus dem Kontext und unserem Kontakt zur Gruppe so ergeben. Die machen auch andere Sachen selber.
Sie hatten vorhin gesagt, größere Bauvorhaben geplant werden, dass immer ein Teil ja auch für Gemeinschaftsprojekte vorgesehen wird von der Stadt Hamburg. Was erhofft sich die Stadt Hamburg davon, dass eben Flächen für größere Bauvorhaben für Gemeinschaftsprojekte vorgesehen werden?
Für die Stadt Hamburg sind Baugemeinschaften ein Ansatz, um den sozialen Zusammenhalt auch in den Quartieren zu fördern, aber auch um Menschen zu integrieren und mit Wohnraum zu versorgen, die sonst Schwierigkeiten haben, am freien Wohnungsmarkt was zu finden. Das können Menschen mit Behinderung sein, geflüchtete Menschen, vordringlich Wohnungssuchende werden da integriert, aber auch noch darüber hinaus, zum Beispiel mit Blick auf Nachhaltigkeitsziele. Baugemeinschaften haben schon vor 30 Jahren die ersten Passivhäuser gebaut, als das Thema Nachhaltigkeit im Bauen noch weniger eine Rolle spielte. Und auch das Thema Holzbauweise im mehrgeschossigen Geschosswohnungsbau haben sich zum Beispiel Baugemeinschaften zuerst rangewagt. Oder auch das Thema nachhaltige Mobilität voranzutreiben, also autofreie Projekte, Carsharing, haben Baugemeinschaften schon umgesetzt, als die Themen eben noch kaum in der Öffentlichkeit bekannt waren. Und die Stadt stellt sich natürlich bei größeren Entwicklungsgebieten immer die Frage, wie auch die soziale Entwicklung in diesen Gebieten positiv gefördert und aktiv durch die Menschen mitgestaltet werden kann. Und da sind Baugemeinschaften eben auch ein ganz wichtiger Baustein, denn die schaffen ja Wohnraum, in den sie selber einziehen, also als Selbstnutzer. Und wenn das Haus fertig ist, dann zieht da eben wirklich eine vertraute Gemeinschaft ein. Die Menschen kennen sich schon, wollen eine aktive Gemeinschaft und Zusammenleben gestalten, selbstorganisieren. Ist auch bereits erprobt und nach Einzug wird bestimmt das erste Fest gefeiert.
Ja.
Das ist sonst in einem Neubaugebiet vielleicht noch nicht der Fall. Das macht eben einen Unterschied auch für das Quartier. Die Menschen auch im Umfeld, die bekommen das mit oder werden direkt auch gezielt angesprochen, mit eingeladen und können natürlich auch teilhaben. Für uns als Stiftung ergänzend ist das Thema Baugemeinschaften eben auch ein wichtiger Baustein für eine demokratische und vielfältige und auch resiliente Stadtgesellschaft. Wir stehen ja vor gewaltigen Herausforderungen. Was das angeht, also auch das Thema Vereinsamung in der Gesellschaft,
Ja.
nicht nur unter älteren Menschen, auch jungen Menschen nimmt zu. Eben, es gibt den enormen Wohnungsmangel, der die Gesellschaft unter Druck setzt und eben nachhaltige Bauweisen, neue Wohnangebote wie sowas wie Clusterwohnungen oder sowas, also um den individuellen Wohnflächenverbrauch zu reduzieren, können da eine Lösung sein und da können Baugemeinschaften auch Pioniere sein, das auszuprobieren.
Ich finde, das sind alles psychologische Faktoren, alles, das, was Sie eben genannt haben. Und damit fällt es genau in unser Thema.
Ich fand es jetzt sehr spannend wieder, wie Sie das geschildert haben, was entsteht in den Nachbarschaften, wenn eine Gemeinschaft, die sich kennt, in ein Gebäude einzieht. Also was für eine Wirkung das eigentlich hat. Und gibt es denn, wenn Sie so ein Projekt machen, auch den Gedanken, wir bringen aktiv da was ein in diesem neuen Gebäude, wo unsere Gemeinschaft dann drin leben wird, dass auch die Nachbarn nutzen können. Also es gibt ja manchmal so diese Ideen von Abhofverkauf von irgendwas oder man macht ein kleines Café unten rein oder so einen kleinen Nahversorger und dann ist es auch etwas, was die Nachbarschaft nützt und somit verbindet sich eigentlich diese Gemeinschaft auch mit ihrem nahen nachbarschaftlichen Umfeld. Wird es aktiv auch so initiiert?
Baugemeinschaften haben ein Interesse an Gemeinschaft und auch Zusammenleben, also auch durchaus über das Haus hinaus und haben deswegen ja immer auch Gemeinschaftsräume in ihrem Haus mit dabei. Die richten sich dann oder sind auch offen in der Regel zu bestimmten Zeiten mindestens und mit bestimmten Angeboten für das Quartier. Also da gibt es gemeinsame Leseabende oder Singen oder Kochabende. Das kann schon so vorkommen. Bei den Gemeinschaftsräumen ist das auf jeden Fall so möglich, aber man muss sagen, bei so Sachen wie Café oder gewerblichen Flächen, die ja durchaus auch eine Quartierswirkung haben, ist es nicht so ganz so einfach, weil das muss ja auch finanziert werden. Und eine Gewerbefläche, gerade im geförderten Projekt, ist eine Gewerbefläche und kein geförderter Wohnungsbau und muss zusätzlich finanziert werden von der Gruppe. Und da kann man sich ja vorstellen, dass das für Gruppen, die ohnehin in Einkommensgrenzen ihr Projekt realisieren, gar nicht so einfach möglich ist, zusätzlich noch Geld aufzubringen. Deswegen ist das schon eine größere Aufgabe, kommt aber auch vor. Ich will es nur nicht so stehen lassen, als das kann man fordern und das ist so einfach machbar, weil die ja auch Interesse am Quartier haben. Das ist schon eine Herausforderung, kommt aber auch vor. Wir haben auch Gruppen, die sowas machen oder gemacht haben.
Ich bin ja nicht Hamburgerin, aber ich habe recherchiert und gelesen, dass Hamburg statistisch gesehen eine der vielfältigsten Städte Deutschlands ist. Welche Rolle spielt Diversität in den Projekten der Stiftung?
Ja, also Diversität ist für uns als Lawitz-Stiftung ein sehr wichtiges Thema. Unsere Gesellschaft ist divers und vielfältig und das ist auch gut so. Unsere Kolleginnen im Bereich Demokratieförderung und sozialen Stadtentwicklung arbeiten wirklich täglich auch hoch engagiert mit den Menschen in verschiedenen Hamburger Stadtteilen, insbesondere denen mit hoher sozialer und kultureller Vielfalt. Und die Demokratieförderung begleitet auch, also das Team begleitet auch andere Kommunen, immer mit dem Ziel, Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken, auch gegen Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Und in den Baugemeinschaftsprojekten spielt das Thema auch eine Rolle. Die Baugemeinschaften haben in der Regel auch dieses Selbstverständnis, stehen für diese Werte, wollen aber auch selber vielfältig sein und für Menschen Wohnraum mitbauen, die sonst eben am Wohnungsmarkt Schwierigkeiten haben. Und man kann nur sagen, dass das einfach ein sehr wichtiges Thema ist und Baugemeinschaften da durchaus ein Baustein für die Demokratieförderung sind. Also weil in denen ja Diskussionskultur gelebt wird, die wir in der Gesellschaft dringend brauchen. Das Aushandeln und auch Aushalten unterschiedlicher Meinungen und Standpunkte ist eben ganz wichtig, so einen Ort zu haben, wo man lernt, dass das einfach dazugehört und dass es auch, selbst wenn nicht immer alle zu allem einer Meinung sind, auch trotzdem Zusammenhalt gibt und die Gemeinschaft funktioniert.
Wirklich schön. Es könnte fast ein Schlusswort sein, finde ich. Ich würde trotzdem noch eine kurze Frage hinten anstellen. Und zwar, wie läuft es denn eigentlich in anderen Städten? Gibt es da Kooperationen oder irgendwie Verbindungen zu anderen Städten, mit denen die Lawert-Stiftung auch irgendwie zusammenarbeitet?
Die Bauprojekte und Baugemeinschaften, da ist unser Fokus schon Hamburg und Umland. Wir sind hier auch gut vernetzt in den Strukturen, die es dafür braucht. Aber bundesweit sind wir auch in Netzwerken aktiv. Bundesverband Baugemeinschaften zum Beispiel, Netzwerk Immobilien oder Wohnbund. Und es gibt auch Kontakte zu Baugemeinschaftsberatungs- oder Wohnprojektberatungsstellen, auch in München zum Beispiel, die Stadtbau München mit der Mitbauzentrale.
Und treffen Sie manchmal miteinander, damit nicht immer jeder alleine für sich so lernen muss und die Erfahrungen macht, sondern dass man das auch irgendwie bündelt und austauscht?
Da gibt es also regelmäßig in den Netzwerken natürlich Möglichkeiten, über die Themen zu diskutieren, auch wohnungspolitisch, was vorangebracht werden muss, aber auch die Projekte selber, was die für Herausforderungen haben und wie man das jeweils so angehen könnte.
Ja, großartig.
Mir fällt noch was ein, Erika, jetzt off the record, über das hatten wir nicht gesprochen, aber mich würde schon einmal interessieren, weil wir hatten ja bei anderen, bei dem Wien-Projekt zum Beispiel, mit dem Heinz Feldmann gesprochen und der hat ja gesagt, es ist so schön an diesen Projekten, weil die Kinder, die da groß werden, die werden groß in gelebter Demokratie. Das fand ich ein Satz, der hat sich echt so bei mir eingeprägt und man dachte, wie toll eigentlich dieser Blickwinkel auf das Ganze. Und mich würde trotzdem interessieren, wenn so viele beieinander sind, er war der Ansicht, dass die ganz genau wissen, was sie wollen, die in der Gemeinschaft da tätig sind und dieses Projekt gemeinsam entwickeln. Und ich frage mich immer, diese ganzen psychologischen Faktoren, ja, das alles, was wir beitragen können aus der Architekturpsychologie, ist dafür oder wäre Ihrer Ansicht nach dafür eigentlich Platz bei der Entwicklung von so einem Projekt oder würden Sie das eher als hinderlich sehen?
Sie meinen, was die Leute vorher für Ideen mitbringen, sozusagen?
Also wenn diese Planung entsteht, ja, wenn diese Vision, wie wir zusammenleben wollen, irgendwann kommt ja das aufs Papier, so. Und dann wird über Räume gesprochen, über Aufteilung, über wer wohnt wo, wo sind die Gemeinschaftsräume, wo sind sie gut angesiedelt und so. Und das ist eigentlich genau diese Schnittstelle, wo wir in der Architekturpsychologie unsere Erkenntnisse aus der Forschung einbringen können, damit das dann auch so funktionieren kann, wie man sich das vorstellt. Und ich frage mich immer, ist es eine Position, sage ich einmal, die besetzbar wäre? Also, dass man sagt, so, wir schaffen uns Platz für dieses Know-how, wir wollen das mit am Tisch haben und wir wollen ja nicht an diesen Erkenntnissen vorbeibauen, weil wir bauen ja für die nächsten Jahrzehnte. So, und da wollen wir dieses Wissen mit einnehmen, ja.
Also mit dem Architekten zusammen wird das eigentlich thematisiert, wobei nicht so ausdrücklich unbedingt, ne? Aber es gibt ja ganz viele Zwänge. Also die Grundstücke und die Bebaubarkeit des Grundstücks ist in der Regel schon vordefiniert. Und natürlich
Ja.
geht es dann aber auch um Themen. Eine zentrale Frage ist eigentlich immer Erschließung. Wenn es ein etwas größeres Grundstück ist, hat man zum Beispiel zwei Treppenhäuser und damit im Grunde zwei Häuser nebeneinander von einer Baugemeinschaft, die dann aber in zwei verschiedenen Aufgängen separat erschlossen werden. Oder aus Sicht der Gemeinschaft als Ganze macht man dann vielleicht eher eine Laubengangerschließung, sodass alle wirklich über einen Zugang mit mehr Begegnung und Gemeinschaft und Gleichwertigkeit sozusagen über das ganze Haus gemeinsam da reinkommen. Ne? Also diese Überlegungen fließen mit ein, aber zumindest nicht derzeit in unseren Projekten und ich kenne es auch bei anderen eigentlich nicht, dass es noch mal eine separate Beratung in die Richtung gibt.
Ja, das wissen wir eigentlich auch. Wir sind ja stark am Arbeiten, das zu ändern. Und ich muss jetzt doch noch mal wirklich auf die Zeit verweisen. Wir sind also schon wirklich ziemlich weit. Aber ich finde, das war so großartig und Sie haben uns so viel erzählt. Was ich sag an dieser Stelle schon mal an Sie, liebe Frau Vogelsang, vielen, vielen Dank, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben. Und ich finde richtig schön, dass das geklappt hat. Und Sie haben das für mein Verständnis wirklich super rübergebracht. Und ich finde eben auch als Hamburgerin, ich finde, das ist eine schöne Stadt. Kann man nicht anders sagen.
Vielen Dank,
Vielen
es hat auch
Dank.
sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank von meiner Seite.
Ja, wunderbar. Ja, liebe Zuhörerinnen, alles Weitere seht ihr wie immer in den Shownotes zu dieser Episode und vielen Dank, Frau Vogelsang, und liebe Grüße nach Hamburg. Baba aus Wien.
Wohnsinn und Raumglück.
Dein Podcast für Wohn- und Architekturpsychologie.